Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In dieser Folge geht es bei uns um das Thema Kinderheilkunde. Dazu habe ich mit Nadja Rötlisberger geredet. Sie ist eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin und Homöopathin und bietet unter anderem Kurs zum Thema Kinderheilkunde an. Mit ihrer Familie lebt sie im Oberaargau im Kanton Bern, wo sie auch ihre Praxis hat. Wir kennen es alle, überfüllte Kinderarztpraxen, Eltern, die verunsichert sind und darum ihre Kinder viel zu schnell in Notfall bringen. Fragen wie, was mache ich, wenn mein Kind Fieber hat? Nadja plädiert dafür, dass Kinderheilkunde eigentlich in jedem Haushalt mit Kind seinen Platz sollte haben und zum Glück bei vielen auch schon hat. Aber was ist Naturheilkunde eigentlich? Welche Produkte sollte man auf jeden Fall zu Hause haben? Und in welchem Fall ist ein Gang zum Arzt oder Spital unumgänglich? Diese und noch mehr Fragen hat Nadja mir im Gespräch beantwortet. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Hallo Nadja, schön bist du bei uns und hast den weiten Weg aufgenommen zu uns auf Winterthur, dass ich mit dir über Kinderheilkunde reden kann.
Ja, merci vielmals Raffaela für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und sonst durch den Zug gefahren, tut auch mir gut.
Nadja, du bist Naturheilpraktikerin und Homöopathin. Erzähl uns doch ein bisschen von deinem Werdegang.
Ich habe eine Lehre gemacht zur kaufmännischen Angestellte, dann habe ich in verschiedenen Branchen geschafft, in der Textilbranche, im Jugendmarketing. Ich habe dann noch den Marketingplaner gemacht, zwar nicht abgeschlossen, aber ich habe ihn gemacht. Ich war in der Industrie angesehen. Schlussendlich war ich im Medical Device Bereich gewesen, also so Lieferanten zu Sachen, die man braucht, für medizinische Applikationen zu machen. Ich war schlussendlich im Projektassistenz gewesen und aber immer das Gefühl gehabt, das kann ich nicht machen. Bürojob kann ich nicht machen, bis ich weiß auch nicht 65 bin. Ich habe dann eingeladen worden von einer Freundin, ob ich mitkommen, so einen Vortrag für Heilpraktiker-Ausbildung. Und ich dachte, das ist noch gut, so ein Ausgang oben. Ich habe mir wirklich nichts dabei überlegt und ich bin heimgefahren und wusste, das wird ich machen. Und dann mit 30 habe ich das angefangen. Die Ausbildung ist aber 6 Jahre gegangen. Mhm. Also eigentlich ist sie angesetzt für 4 Jahre. Ich habe in diesen 4 Jahren aber noch unsere beiden Kinder bekommen und das ist die Ausbildung länger gegangen.
Mhm. Aber 4 Jahre wären ja schon
lang.
Sehr lang.
Ja.
Gerade mit Kind noch. Und
ja, ich habe natürlich angefangen ohne Kind. Ja. Das wäre ein bisschen zackiger gegangen. Dann auf 60% reduziert. Aber es ist schon, ja, ich habe viel Hochzeiten, viel Geburtstagsfest nicht können teilnehmen, weil ich einfach in der Ausbildung war. Aber ich habe es so gerne gemacht, dass es nicht so schlimm war.
Aber du bist schon vor dem Kind auf die Idee gekommen, zum Naturheilpraktikerin Ausbildung zu machen.
Ja, ja. Und ja, so nach 3 Jahren ist dann der Sohn auf die Welt gekommen. Und ich weiss noch, wir haben so darüber gehabt, ja, wann werden wir ein zweites Kind? Und dann hat so mein Mann gesagt, willst du nicht vielleicht endlich die Ausbildung fertig machen? Und dann bin ich aber schon schwanger gewesen mit der Tochter.
Ah.
Ja, das dann noch nicht gewusst gehabt. Ja. Also es ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt empfehlen würde, dass man bei so einer Ausbildung unbedingt Kinder müsste haben in dieser Zeit. Das ist aber machbar.
Und was hat dich so fasziniert an der Naturheilkunde?
Ganz ehrlich, die Geschichte von der Heilkunde. Also jetzt die europäische Heilkunde mache ich ja. Aber es gibt natürlich auch die chinesische Heilkunde mit der TCM, mit der Akupunktur, mit der Kräuterheilkunde, die ja jedes Land oder jede Kultur hat. Dann gibt es natürlich die vedische Kultur mit dem Ayurvedischen. Also es hat jeder Kontinent und jede Ländergruppe hat ihre eigene Heilkunde. Das hat mich immer sehr fasziniert. es gibt immer Parallelen und es gibt immer Sachen, die komplett abweichen voneinander. Das hat mich immer sehr, sehr fasziniert. Also eigentlich die geschichtliche Hintergrund und erst nachher das Anwenden. Das ist erst mit der Zeit gekommen.
Und um noch ein bisschen so genauer darauf einzugehen, was ist Naturheilkunde genau?
Alles. Also man kann sich... Entschuldigung. Man kann sich so vorstellen, dass es, seit, dass es Menschen gibt, gibt es Krankheit und Unfall. Und entsprechend haben sich die Leute immer probiert zu helfen. Dann hat es irgendwie einen Unfall gegeben, eine Verletzung gegeben. Und dann haben sie herausgefunden, wenn man das Kraut tut, auflegen oder wenn man den Sod tut, trinkt, hat man vielleicht keinen Kopfweh mehr oder keinen Bauchweh mehr. Also Heilkunde war immer schon da gewesen, hat sich natürlich immer auch ergänzt mit der Ernährung. Also man merkt, das tut einem besser, das tut einem stärken, das tut einem ändern, erfrischen. Also Heilkunde war immer gewesen und wie soll ich sagen, also die Unterscheidung zwischen Heilkunde und Schulmedizin und Homöopathie ist etwa so vor 240, 250 Jahren passiert, wo es eine Gruppe von Leuten gab, die sich gesagt haben, jetzt wollen wir wirklich ganz genau wissen, wie das funktioniert. Und dann haben wir wirklich tiefer in die Materie hineinschauen und man dann auch wirklich herausfinden, was macht uns krank. Dann ist sie die ganze Konzepte gekommen mit den Bakterien, mit den Viren und alles. Und auf der anderen Seite hat es der Hahnemann gegeben, der gesagt hat, nein, das will ich nicht. Also ich mache jetzt das homöopathische Konzept. Und die Heilkunde ist halt immer geblieben in dieser ganzen Zeit inne. Und die haben wir bis heute noch. Also, und wir wenden sehr viel Heilkundliches an, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Also Essigsocken zum Beispiel, das ist bereits Heilkunde. Das ist nicht so weit weg. Und das möchte ich eigentlich auch den Menschen vermitteln. So abstrakt und so weit weg von unserem Alltag kann Heilkunde gar nicht sein.
Oder so Tee trinken, wenn es einem schlecht ist. Oder irgendwie so, gehört wahrscheinlich auch dort rein, oder?
Ja, genau.
Mega spannend. Ja, als Alternative zu einem Arztbesuch haben wir ja gerade mit der Naturheilkunde ganz viele Möglichkeiten, um unseren Kindern zu helfen. Heute geht es ein bisschen um Kindernaturheilkunde. Was sind deine Top 3, wo man eben jetzt wieder die Essigsocke oder so, wo du jetzt gerade gesagt hast, wo man die heim anwenden kann?
Also bei Kindern unter 12 Monaten bietet sich, wenn sie Fieber haben, Skin-to-Skin-Methode an. Das heisst, du als Mutter machst dich frei und das Kind ebenso, ohne Kleider. Und rein durch Körperkontakt, und das funktioniert mit der Mutter und das funktioniert bis zum ersten Geburtstag, kannst du das Kind bis zu einem Grad abkühlen, wenn es Fieber hat. Und das finde ich extrem faszinierend, dass das funktioniert. Das ist von mir aus das Einfachste. Und dann gibt es natürlich Muttermilch, um jensten Momente kann anwenden, sei es, dass ein Kind Schnupfen hat oder auch Ohrenweh hat. Dann eins von den besseren Mitteln, oder wo ich wirklich im Moment das Gefühl habe, das ist sehr durchschlagend, was ich auch erlebe in der Praxis, ist Tilia tomentosa. Das klingt ein bisschen komisch, das ist Silberlinde. Aus der Chemotherapie, das setze ich sehr gerne ein, wenn Kinder, wenn sie Schlafstörungen haben, wobei es natürlich immer unterschiedliche Ansätze haben. Aber wenn man das alles mit den Schlafbegleitungen hat ausprobiert, würde ich mal sagen, das ist sicher ein sehr schönes Mittel, das dem Kind einerseits eine mütterliche Liebe vermittelt und es wirklich so ein bisschen runterfahren. Das finde ich sehr schön.
Und warum sprechen gerade Kinder sehr gut auf Naturheilkunde an?
Also das Prinzip, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, ist vor allem bei den Kindern so. Also einerseits sind Kinder, wenn man sie betrachten. Sie sind ja noch so feinstofflich. Mhm. Es ist zwar sehr viel, also so ein feiner Körper da und man merkt das Ätherische, das immer noch sehr stark vorhanden ist. Also die kleinsten Impulse, sei es mit Wort, sei es mit Wärme, mit Kälte, gibt es schon einen sehr schnellen Impuls bei diesen kleinen Menschen und darum braucht es häufig gar nicht viel mehr. Sie sind noch sehr viel empfänglicher und ich denke, das sollte ich so sollten wir es auch zu Nutzen machen.
Auf jeden Fall. Eben gerade auch so mit ätherischem Öl oder so. Ja. Gerade jetzt, keine Ahnung, zum Einschlafen, irgendwie Lavendel oder so.
In einer Diffuse ja
meistens schon sehr, sehr viel. Also, genau. Habe ich jetzt die Erfahrung gemacht.
Ja, das ist so. Also es ist ja manchmal auch schon mal unser Gedanke, wo also im Negativen, aber gleichwohl auch im Positiven bereits eine Veränderung im Kind bewirkt. Mhm. Also wenn ich mir wirklich mal wohlwollende Gedanken dem Kind gegenüber denken und nicht immer so, ah, jetzt hat es heute nicht das und jetzt macht es nicht das und macht nicht das, sondern wow, schau, es kann schon das, und wow, schau, es kann schon das, dann gibt es bereits ein Shift im Kind häufig, ohne dass ich das überhaupt verbalisiert habe. Und darum können wir uns die ganz feinen Sachen in der Heilkunde im weiteren Bereich zugunsten nehmen, also wirklich das umsetzen. Es braucht nicht viel mehr.
Mm. Aber es ist schon auch ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Sachen, die in der Natur heilkommt. Also es wird wie von verschiedenen Blickpunkten so ein bisschen angeschaut, oder?
Mhm.
Eben ja. Auch jetzt emotionale Sachen zum Beispiel, die sehr grosse Rolle spielen.
Genau, emotionale Sachen, Ursachenforschung im weitesten Sinn, die für uns Erwachsene vielleicht nicht so schlimm sind, aber bereits ein Umzug kann etwas Schlimmes sein für ein Kind. Aber auch gewisse Gerüche oder gewisse Lärm, der vielleicht fremd ist für das Kind, kann bereits eine Irritation sein. Und dann kann man das aber wirklich, also ich meine, als Heilpraktikerin habe ich das der Luxus, dass ich eine Stunde Zeit habe für meine Patienten gegenüber einem Hausarzt, der wirklich nicht viel Zeit hat. Und ich kann wirklich in die Geschichte eintauchen, seit wann hat das Kind das? Und wie ist es denn vorher gewesen? Oder hat es die Prägung oder den Charakterzug schon mitgebracht? Ist es eher ein ruhiges gewesen, immer? Oder ist es eher ein weifes, lebiges, lautes Kind? Und hat sich das geändert? Seit wann hat sich das geändert? Und es ist wirklich so im Gespräch herauszufinden, Mami kann es, glaube ich, auf das zurückführen.
Mm. Jetzt haben wir schon ganz viele so positive Sachen gehört, aber vielleicht magst du uns noch so wie eine kleine Auflistung oder so erzählen. Was sind die Vorteile der Naturheilkunde?
Ich bin sehr ein pragmatischer Mensch und für mich ist die Zeiteinsparung eines von diesen Punkten. Also, ich habe immer gedacht, wow, ich kann so viel Zeit sparen. Ich muss so wenig Zeit in Kinderärztpraxen absitzen mit meinen Kindern, weil ich so viel selber machen konnte. Und natürlich bin ich Heilpraktikerin, auch wenn unsere Kinder krank waren. Oder immer noch, aber jetzt sind sie natürlich schon grösser. Bei auch ich einen hohen Puls gehabt. Wenn ich Kinder Fieber hatte oder Durchfall hatte, auch ich einen hohen Puls gehabt. Aber wenn ich es wüsste und das vermittle ich wirklich auch in der Praxis, du kannst das im Fall als Mutter. Es braucht vielleicht ein bisschen Übung und so. Und vielleicht beim übernächsten Mal funktioniert es dann. Aber für mich schlussendlich, einerseits ist es wirklich Zeiteinsparung. Ich muss nicht mit dem Auto oder mit dem Tram irgendwann her und ich muss mich anmelden und muss warten, bis es 3:30 ist.
Bist du noch mit zwei Kindern?
Ja, zwei, drei Kinder. So. Also es ist für mich wirklich einerseits eine Zeiteinsparnis und ich weiss, dass das möglich ist. Es ist nicht immer möglich, aber wenn wir unseren beiden Kindern haben bis heute nie Antibiotika gehabt, einfach weil ich es fertig gebracht habe, jeweils herzubringen, ohne. Unser Sohn ist jetzt 13,5 und die Tochter wird 11. Und es gibt auch ein bisschen ein stolzes Gefühl. Also das sehe ich auch bei meinen Patientinnen. Weil sie gesagt, weißt, das letzte Mal habe ich es selber hergebracht. Dann finde ich, das ist so schön. Das ist einerseits Zeitersparnis. Und das andere ist auch, das Kind bekommt ganz ein anderes Körpergefühl, wenn man im Krankheitsfall wirklich in die Kommunikation hineingeht. Und auch das ist ja schon möglich, wenn sie ganz klein sind. Aber du kannst auch schon als 2-3-jähriges Kind genau fragen, wie tut jetzt das Ohr weh? Tut das pochen? Macht das bum, bum, bum? Oder tut das stechen wie ein Messer? Und das sind so die feinen Sachen, die die Kinder aufnehmen können und wirklich genau beobachten, wo tut es genau weh in meinem Körper? Und wie tut es genau weh in meinem Körper? Und gibt es irgendwo eine Analogie? Also ich habe manchmal auch gefragt, welche Farbe hat denn der Schmerz? Der kommt vielleicht rot. Und wie möchtest du, dass es sollte sein? Dann kommt vielleicht gelb. Was können wir machen, dass wir es zu gelb bringen? Dann kommen zum Teil ganz schöne Sachen. Ich möchte gerne einen Tee trinken, der es gelber macht.
Mhm.
Also einerseits wirklich so in die Kommunikation und die Feinfühligkeit, die Kinder spüren, irgendwann können sie wirklich gut verbalisieren, wo es ihnen weh tut.
Und sie lernen ja auch so mega viel, oder?
Ja.
So über ihr eigenes Körpergefühl und
ja.
Können sich irgendwie besser spüren, so in dem Sinn.
Ich bin mal mit unserer Tochter spazieren, sie war etwa 2,5 oder 3 Jahre gewesen. Und dann hat sie gesagt, mir tut der Fuß weh. Und ich habe gesagt, ja, wo tut der Fuß genau weh? Unten rauf oder oben runter? Ich dachte, vielleicht habe ich etwas zu fest zugeschnürt. Oder im Fuß innen. Und dann ist eine Frau neben uns gelaufen mit einem gleichaltrigen Kind, also so lose kennt. Und dann sagt sie, also das kann ja das Kind in diesem Alter noch gar nicht beurteilen. Das tut ihr einfach weh. Und meine Tochter hat wirklich, man hat es gesehen, jetzt studiert sie und dann hat sie gesagt, unten tut es mir weh. Und sie hat wirklich ein kleines Steinchen drin gehabt. Also es ist wirklich eine Übungssache, mit dem Körper zu merken, aha, das fühlt sich so an und so sollte es sich anfühlen oder so hat es jetzt bessert. Und dann, also eigentlich so das Hauptsächliche, was mir jetzt als Heilpraktiker fast das Wichtigste ist, das Immunsystem in den ersten 4 Lebensjahren ist anders gebaut als das, was wir nachher haben. Und in diesen ersten 4 Lebensjahren müssen wir wirklich sorgsam sein, dass wir das Immunsystem nicht zu fest stressen oder irritieren mit äusseren Gaben von Medikamenten, die nicht unbedingt nötig sind. Mhm. Und das geht mir eigentlich darum. Natürlich kann man immer Schmerzmedikamente geben und die Kinder sprechen darauf an, zu 95%. Aber es geht darum, dass wir das Immunsystem in den ersten 4 Jahren wirklich sehr sorgsam begleiten. Dass das eine Reife erlangen kann, weil das kann man dann nicht mehr nachholen. Das kann man mit 30 nicht mehr, jetzt möchte ich mich noch ein bisschen meinem Immunsystem anders widmen. Das ist so, die ersten 4 Lebensjahre sind diesbezüglich wirklich enorm wichtig.
Also was mir da gerade noch so ein bisschen in den Sinn kommt, ist Fieber senken zum Beispiel.
Ja.
Wo so wie, ja, also ich persönlich lasse meine Kinder jetzt einfach fiebern im Sinn von, wenn es jetzt nicht mega, weiß ich nicht, über 40 Grad, über mehrere Stunden oder so etwas ist. Und oft, oder viele Leute tun schon irgendwie ab 38,5 fangen sie irgendwie an, fiebersenkende Sachen geben. Und Fieber hat ja wie so einen Sinn. Also das ist ja nicht eine Krankheit, sondern ein Symptom
genau.
Vom Körper.
Ja.
Und das hat ja einen Sinn, dass der Körper das macht. Und klar, wenn wir, also ich gebe ihnen auch mal Schmerzmittel, wenn ich merke, die leiden jetzt einfach, sind irgendwie zum 5. Mal in der Nacht wach und können sich auch nicht erholen oder irgendwie so. Das kommt aber ehrlich gesagt vielleicht einmal in 2 Jahren oder so vor oder einmal im Jahr oder weiss es auch nicht. Aber dort mache ich wirklich die Erfahrung, dass die meisten Leute gerade fiebersenkende Sachen geben.
Also das eine ist, dass man möglichst schnell den Schmerz vom Kind weg kann. Mm. Und das andere ist, wir Erwachsene ertragen nicht, wenn es jemand anderem schlecht geht. Ich möchte wirklich den Fokus darauf legen, mit Fühlen und mit Leiden ist nicht das Gleiche. Und wir leiden enorm schnell mit. Und wir trauen unseren Kindern häufig nicht zutrauen, dass sie auch mal eine Durststrecke, in Anführungszeichen, von einem Unwohlsein, das sie haben, wenn sie Fieber haben, auch aushalten können. Für mich ist das einer der Bausteine, es gibt so viele Bausteine, gell? Aber einer der Bausteine in Bezug auf Resilienz.
Mhm.
Wenn ich lerne, als 4-, 5-, 6-, 7-jähriges Kind, dass Fieber sehr unangenehm ist und dass ich vielleicht Fieberträume habe und dass es mir nicht so gut geht, aber die Erfahrung machen, es geht mir dann ja wieder besser, gibt es einen Impuls fürs Leben. Und wenn ich dauernd muss Unterstützung haben von außen, von einem Medikament, dann ist das ganz eine andere Aussage. Und das gilt im Prinzip auch ein bisschen für Heilkunde. Also man tut gewisse Sachen sicher auch heilkundlich ein bisschen inflationär anwenden. Oder vielleicht aus der Homöopathie, was Arnika auf Spielplätzen inflationär angewendet wird. Genau das sollte man eben auch nicht.
Mm. Ja, das ist so das, was am häufigsten...
Ja, und man muss schon auch wissen, wann mache ich was, warum, mit welchem Ziel. Mm. Und eben, also ich habe wirklich das Gefühl, manchmal dürfen wir Eltern unseren Kindern wirklich ein bisschen etwas zutrauen. Und Ohrenweh tut weh, wirklich, aber 38,5 Grad ist ein Unwohlsein und das ist nicht ein Schmerz. Außer das hat natürlich noch Begleiterkrankungen. Aber als Symptom alleine ist Fieber einfach unangenehm.
Mhm.
Ja, zum Teil sehr auf einer grossen Unwohlseinskala, aber trotzdem, es ist noch nicht auf einer Schmerzskala in den allermeisten Fällen und wir dürfen ihnen schon auch zutrauen, dass sie das aushalten.
Ich habe mir jetzt eigentlich eine andere Frage als nächstes notiert, aber ich möchte jetzt gerade schnell etwas aufnehmen von dem, was du jetzt gesagt hast. Und zwar eben, dass wir, also dass oftmals Eltern dann eben gerade so Arnika oder so, auch wie so ein bisschen leichtfertig, vielleicht das hast du jetzt nicht so genannt, aber ich nenne es jetzt mal so, anwenden. Das ist ja aber auch als Eltern, also wenn ich zum Beispiel manchmal von der Ärztin, also von der anthroposophischen Ärztin zurückgekommen bin, habe ich irgendwie 5 Sachen gehabt und ich habe mir wirklich ganz genau aufschreiben, von welchem muss ich jetzt wie viel und für was ist jetzt was. Und für das nächste Mal, wo jemand krank ist, kann ich das dann schon wieder, also weißt, das braucht wirklich auch eine professionelle Begleitung, habe ich das Gefühl. Klar, es gibt gewisse Sachen, wo du kannst sagen, das kannst du jetzt geben, wenn es mal irgendwie Fieber zeigen oder wenn sie ein bisschen Unterstützung bräuchten oder irgendwie etwas. Aber oftmals, also es ist schon auch eine sehr komplizierte Angelegenheit für einen Laien.
Für einen Laien, ja. Aber für mich ist immer noch die beste und die erste und wirklich top ausgebildetste Stelle ist die Drogerie. Und wir sollten die unbedingt mehr nutzen. Mhm. Also, gang in die Drogerie und sag, mein Kind hat häufig so und so. Was gibt es heilkundlich? Und dann je nach Drogerie, es gibt aus der Chemotherapie, es gibt von der Spagyrik, es gibt so viele unterschiedliche. Es gibt Drogerien, die selber Salbeine herstellen. Also wir dürfen dort wirklich auch ein bisschen ausprobieren. Und ein Kind reagiert wahnsinnig schnell und sehr gut auf Schüsslersalz und das andere Kind eventuell besser auf Wickeln und Packungen. Aber grundsätzlich so mal eine erste Anlauf, schon wenn man jetzt wirklich noch kaum Berührungspunkte hat mit Heilkunde und sich so ein bisschen tasten will, ist sicher die Drogerie im Dorf oder im Stadtteil sicher sehr eine gute Anlaufstelle.
Mm.
Dürfen wir nicht vergessen.
Und gibt es auch Nachteile von der Naturheilkunde, die gerade in den Sinn kommen?
Ja, es ist natürlich für Leute, die wahnsinnig gerne 100%ige Fakten oder Studien brauchen, ist es natürlich dann nicht gäbig. Weil Heilkunde wird häufig intuitiv angewendet oder erfahrungsgemäss angewendet. Das, was bei meinem Kind immer nützt, hilft bei deinem Kind vielleicht gar nicht. Und dann ist halt noch das andere, wir haben ein paar kleine, grosse, schöne, wunderbare Firmen in der Schweiz, die heilkundliche Mittel herstellen. Ich bin mega froh, dass wir das haben. Aber die haben natürlich nicht die finanziellen Ressourcen für eine Studie zu machen. Mit weiss nicht wie viel tausend Leuten. Und es ist so wie, ja, bist du sicher, dass das nützt? Ja, meine Erfahrung hat es gezeigt, aber ich kann dir jetzt nicht eine Studie zeigen, die das abbildet. Und es ist vielleicht für Leute, die wahnsinnig gerne wirklich Hard Facts in jedem Fall brauchen, ist es sicher nicht so. Und dann, ja, also die Königsdisziplin für mich in der Schulmedizin ist bei den Notfällen sind Operationen und wirklich Unfallmedizin. Und dort möchte ich mich auch lieber von einem Notfallchirurg behandeln als von einem Naturheilpraktiker, ganz klar.
Aber gleich könntest du dann als Naturheilpraktikerin sicher auch noch
in Anschluss
deinen Teil dazu beitragen, keine Ahnung, für eine bessere Genesung oder
schnellere Genesung.
Genau. Und gibt es auch einen Punkt, wo du kannst sagen, dass du die Naturheilkunde an ihre Grenzen oder dass du einfach deinen Klienten dann sagst, jetzt in dem Fall rate ich dir sofort einen Arzt aufzusuchen, jetzt abgesehen vom Unfall.
Ja, also natürlich in Lungenentzündungen, Nierenbeckenentzündungen, im Fall von Blutvergiftungen, also alles dort, wo die Schulmedizin mit Antibiotika sehr viel Gutes machen kann. Nicht, auch da nicht zu viel, aber punktuell wirklich. Bei Fieber, die man nicht senken kann, über mehr als 3 Tage bei Kindern, die es einfach nicht senken kann, ob es konventionell ist mit Medikamenten oder heilkundlich oder homöopathisch, das Fieber geht nicht runter. Das sind sicher Momente, wo die Schulmedizin muss dazu beizogen werden. Dann gibt es natürlich, die Schulmedizin hat wahnsinnig viel Gutes in Sachen mit Röntgen, MRI, CT, alles das hat wahnsinnig viel Gutes. Also, oder auch Kinder, die irgendwie, sie können recht lang, sie sind stabil in ihrer Erkrankung, es kann aber trotzdem plötzlich kippen, dass es paradox schnauft. Also es heisst, wenn wir im gesunden Zustand einatmen, geht unser Bauch raus und wenn wir ausschnaufen, geht unser Bauch rein. Paradox atmen heisst, wenn es dieser Weg ist, wenn ich einatme, also das Kind einatmet, dann zieht es den Bauch ein und wenn es ausatmet, geht es den Bauch raus. Das sind so Fälle, die wirklich zwingend Schulmedizin beizogen werden muss.
Und eben Unfälle, die du vorher schon
erwähnt hast. Genau, und Unfälle, Verbrünnungen, Unfälle, Stürze, alles solche Sachen. Es gibt tatsächlich manchmal, dass wir Patienten anrufen, oh, mein Kind hat sich jetzt gerade verbrannt, und muss sagen, schau, ich bin jetzt nicht deine erste Ansprechperson. Jetzt Leute ist gerade jetzt 144.
Gerade letzte Woche die Heike.
Oh je. Yeah.
Sind wir gerade direkt
von der
Apotheke ins Spital, also in Notfall geschickt worden. Für mich persönlich sind die klassische Medizin und Naturheilkunde sehr gut nebeneinander lebbar, weil jeder Teil einfach so seine Daseinsberechtigung hat und es ist gut und auch nötig, dass es beide gibt. Wie siehst du das?
Ja, also es gibt ganz viele unterschiedliche Schichten, wenn man das überlegt, wo du mir die Frage zugestellt hast. Es ist eine sehr soziokulturelle Geschichte einerseits, dann ist es eine finanzielle Geschichte. Also ich wäre sowieso dafür, dass man 80% von sämtlichen Erkrankungen und auch chronischen Erkrankungen als erwachsene Person durch eine Heilpraktikerin oder Homöopathin begleiten, behandeln und nur 20% die Schulmedizin gebraucht wird. Aber wir haben schon erwähnt, Operationen, Notfalloperationen, Unfälle und so. Aber die Tatsache ist ja so, dass wir etwa 80% die Schulmedizin in Anspruch nehmen und nur 20% dann zu einem Therapeut oder Therapeutin gehen. Und dann nehme ich jetzt Komplementärmedizin dazu. Kinesiologie, Kraniosakraltherapie, Shiatsu und so weiter. Und das ist natürlich auch, wo ist das Geld, was wird finanziert. Es nützt jetzt nicht, wenn alle ausschließlich zu den Therapeuten gehen, wenn es dann aber irgendwie ein Dach gibt von der Zusatzversicherung, dann sagt man, zahlen nur Betrag X, kommt ein bisschen auf die Kassen an. Also darum, es ist so vielschichtig. Die Leute möchten das schon mehr in Anspruch nehmen. Die wissen, was Komplementär- und Alternativmedizin überhaupt kann. Und dann gibt es ganz viele Leute, die das noch gar nicht recht wissen, was man eigentlich alles für Ressourcen noch hat. Mm. Also es ist sehr, sehr ein vielschichtiges Thema. Aber grundsätzlich findest du wahrscheinlich wenig Therapeuten, die sagen, es dürfte gar keine Schulmedizin geben. Das findest du wahrscheinlich nicht. Also,
das und, ist dann so ein bisschen extrem. Also auch, oder?
Ja, das kann es nicht geben. Und ich erlebe halt auch immer wieder auch schulmedizinisch ausgebildete Menschen, die eigentlich sehr zugeneigt sind, erheilen, die halt einfach selber zu wenig wissen. Aber so als Grundsatz sagen, doch, es braucht beides.
Mhm. Aber eben, es ist auch ein bisschen das Problem schon teilweise von der Krankenkasse, weil aus der Grundversicherung zum Beispiel wird wahrscheinlich, also nehme ich jetzt mal an, glaube ich, kein Naturheilpraktiker übernommen, oder?
Nein, nur wenn der Schulmediziner noch eine zusätzliche Ausbildung hat als Homöopath. Aber das beißt sich in meinen Augen ziemlich, weil wenn man schulmedizinisch denkt, dann fällt es für mich schwierig, dass man gleichzeitig homöopathisch denkt. Mm. Darum tun sich meistens die Leute dann stärker auf die Homöopathie verlagern und die Schulmedizin nur noch in den Notfällen anwenden. Ja, es ist einerseits ein Krankenkassenthema, es ist natürlich auch ein grosses Lobbythema, also sind wir ist einig. Also die Pharmabranche hat wahnsinnig viele finanzielle Ressourcen, was die kleineren Hersteller nicht haben. Also es ist ein extrem vielschichtiges Thema, wo sich sehr viele Leute schon den Kopf darüber zerbrochen haben. Und ja, ich weiß jetzt gerade, ich kann es jetzt auch nicht lösen in drei Sätzen. Aber grundsätzlich in der Bevölkerung erlebe ich sehr viel Wohlwollen. Und ich erlebe auch immer wieder von Schulmediziner selber auch grosszügiges Wohlwollen trotzdem, obwohl man immer sagt, die finden euch alle doof. Das ist nicht unbedingt so.
Da ist gerade meine nächste Frage. Schaffst du auch mit Ärzten zusammen?
Ja, leider nicht. Aber nein, halt eben, das ist wieder das andere. Einerseits habe ich eine Stunde Zeit. Ein Schulmediziner hat nach der Harmed seine paar Minuten zur Verfügung, bis eine Diagnose und eine Behandlungsablauf konzipiert wird. Also es ist sehr herausfordernd, wenn ich jetzt das aus der Sicht vom Hausarzt anschaue. Und es sind nicht grosse Ressourcen, haben sich wirklich noch in die Heilkunde reinzudenken. Das verstehe ich auch. Also ich habe auch schon bei einem Barbecue, wo ich eingeladen war, mit einem Rheumatologen geredet. Und lustigerweise sind wir uns in sehr vielen Bereichen in Bezug auf Rheuma sehr einig gewesen. In gewissen Bereichen sind wir ein bisschen differiert. Aber ja, also ich merke es, die Menschen würden sehr gerne beides, aber im Moment haben wir die Strukturen noch nicht. Und das ist auch die Antwort, wir haben die Strukturen noch nicht. Also, ich verstehe, dass ein Arzt nicht ausschließlich mich tut, empfehlen, sondern sagt, ihr könnt natürlich noch bei anderen Anbietern vom Markt umschauen. Und das finde ich, ja, das ist auch fair. Finde ich gut.
Ich nehme an, du begegnest als Naturheilpraktikerin auch gewissen Klischees. Also, ja, das gehe ich jetzt stark mal davon aus. Was sind so die häufigsten und was entgegnest du deinen Klischees?
Ja, also eins von denen ist sicher, dass ich Kaffee trinke. Du trinkst Kaffee? Ja, ich trinke Kaffee. Das ist sicher eins. Und dann haben die Leute wirklich das Gefühl, also wir leben wie Selbstversorger. Also, und ich würde sogar noch alle Heilmittel selber herstellen. Und es ist so wie, okay, auch mein Tag hat nur 24 Stunden und dann nehmen wir noch zwei Kinder.
Also so ein bisschen Kräutchen, Tantensammlerin.
Ja, ja, das machst du sicher auch noch alles selber. Und dann denke ich, aber rein rechnerisch, wie viele Tage dass ich in der Praxis bin und so, ist es gar nicht möglich. Also die Leute haben wirklich sehr ein romantisches also ein sehr romantisches Bild von einem Heilpraktiker. Und also wir sind Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sind halt auch, ja, also es ist auch ein Beruf. Und das heisst, es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag einfach im Garten kann verbringen kann. Also, aber viele Leute haben die Vorstellung. Und dann ist sicher eins, das ganz, ganz klassisch ist, du hast wahrscheinlich schon mit deiner Grossmutter oder mit deinem Grossvater Kräutchen gesammelt und hast es so in die Wiege gelegt bekommen. Das ist überhaupt nicht so, also ganz und gar nicht. Mein Vater hat handwerkliche Berufe ausgeübt, meine Mutter hat in einer Fabrik gearbeitet, meine Grosseltern haben beide Seiten ein bisschen gebaut, aber auch noch andere Berufe gemacht. Also, das habe ich überhaupt, auch das Klischee kann ich jetzt zum Beispiel nicht bedienen. Mm. Und ich habe auf meiner Homepage geschrieben, ich habe schon als Kind gewusst, dass ich so gerne mit Kräutern und so. Wir sind Kräuter oder Kräuterheilkunde ist für mich zweitrangig. Ich möchte, wir sind die Menschen näher. Ich bin ein Menschenmensch. Und dann gibt es Menschen, die Tiermensch sind, die sehr enge Bindung eingehen mit Tieren. Und dann gibt es Leute, die sehr enge Verbindung eingehen mit Pflanzen. Das sind aber von mir aus gesehen ändert Hersteller. Darum für mich sind Menschen immer, wir sind Menschen immer näher. Menschen und ihre Geschichten sind mir immer näher. So. Und dann suche ich als Zweites dann Kräuter zum Beispiel dazu.
Aber das ist eben das, was du vorher gesagt hast, dass eben auch erlebte Sachen von Menschen oder ihre Geschichte auch so ein bisschen oder sehr einen grossen Teil drin hineinspielen. In das, was jetzt gerade ihr aktuelles Problem oder so ist, wenn man das so kann nennen, Problem.
Manchmal ist manchmal ein Problem oder Beschwerden.
Es kommen sicher ganz viele Familien mit den unterschiedlichsten Anliegen zu dir in Praxis. Was sind so die häufigsten?
Also bei Kindern ist ganz klar ewige Husten, also Husten, die über Wochen dauert, wo schulmedizinisch abgeklärt ist und man eigentlich nichts richtig herausfindet. Dann Schlafproblem ist sicher auch immer wieder etwas und dann halt all die Hautgeschichten, Ekzem, Allergien, alles das solche Sachen. Das ist bei den Kindern das Häufigste. Bei den Erwachsenen, und das ist halt immer auch so ein bisschen, wie man sich ausgerichtet hat in der Praxis. Also ich habe häufig Frauen, die schwanger werden oder schwanger sind, oder Depressionen haben oder depressive Verstimmung haben. Das ist so das Feld, das ich mit drinnen bewege. Aber da gibt es natürlich auch Therapeuten, die sehr stark sind in den Stoffwechselsachen oder sehr stark sind im Bewegungsapparat. Also all die Schmerzen vom Bewegungsapparat aus. Also darum, das ist so das, was ich hatte. Aber es gibt natürlich die ganze Bandbreite, die man kann abdecken oder könnte abdecken als Heilpraktiker.
Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, gibt es ja Fälle, wo man dann einfach mal muss zum Kinderarzt oder wo wir Eltern vielleicht auch dann mal schnell in so eine Permanence oder so gehen. Und wenn man dann dort so sagt, ja, wir haben schon das und das ausprobiert oder gemacht, so ein bisschen aus dem naturheilkundlichen Bereich, dann wird man manchmal gerade eben so in Permanence oder Notfallstation ein bisschen, ja, manchmal nicht so nicht empfangen oder einfach man muss sich dann einmal ein Auge rollen oder irgendwie sogar eine Bemerkung oder sogar so ein bisschen, ja, also ich habe auch schon erlebt, dass dann gesagt wurde, ja, das geht nicht oder irgendwie so. Was kannst du Eltern so mit auf den Weg geben, stärkend, dass man diesen Situationen kann gut begegnen?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir reden jetzt von Leuten, die schon Erfahrung haben mit Heilkunde oder Homöopathie, die bereits erste Erfolge hatten. Also jetzt zum Beispiel du. Und dann muss ich ja schon sagen, eigentlich muss man euch ein Kränzchen winden, all diesen Familien, die das zuerst probieren. Also man sollte vielleicht dort wirklich auch mit einem gewissen Selbstvertrauen, hey, weißt du was, die letzten vier Mal hat das im Fall funktioniert, was ich gemacht habe. Und jetzt ist das fünfte Mal und jetzt leider, jetzt brauche ich Hilfe von außen, von einem Schulmediziner. Also vielleicht auch mit dieser Haltung reingehen, weißt du was, ich habe im Fall bis jetzt das System möglichst wenig belastet. Und das muss man ja nicht verbalisieren, weil es ist auch nicht der Moment, um irgendwelche Konflikte auszutragen, so in einer Permanence oder so. Aber die grundsätzliche Haltung, hey, im Fall, ich habe es bis jetzt wirklich zwei, drei Mal hergebracht und wir haben es gut können und jetzt ist es halt nicht gegangen. Und wir können jetzt vielleicht auch bei einer anderen Branche schauen, also bei anderen Branchen generell schauen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Velo kaufst und du tust das selber irgendwie pimpen und so, und dann geht irgendetwas nicht, dann bringst du ein Velo mich und dann sagt ihr, aha, so quasi, ah, jetzt sollte ich es wieder flicken, ja, was ihr vorher gemacht habt. Und das ist halt wahrscheinlich bei den meisten Branchen so. Wahrscheinlich auch bei jemandem, der den Teppich verleiht und du hast selber irgendetwas probiert zu flicken, so wie, aha, ah, mhm, ah, jetzt sollte ich es flicken, mhm, was man ja vorher selber nicht hätte können. Also einerseits ein bisschen Verständnis haben, dass das halt einfach in den Berufsgruppen innen so ist. Aber grundsätzlich Haupthaltung, also jetzt einfach, wenn das stimmt, gell, aber Haupthaltung, ich tue grundsätzlich sehr viel gut, auch für unser Gesundheitssystem, mm, dass das nicht beständig überlastet ist, wo ja sowieso schon am Anschlag ist. Ich komme nicht wegen jedem Muckenstich in die Praxis, sondern jetzt brauche ich einfach Hilfe. Und ich glaube, die Haltung darf man wirklich haben. Und ich weiss schon, wenn man kleine Kinder hat, ist man sehr vulnerabel diesbezüglich. Man ist sehr empfindlich. Aber unterm Strich müssen wir sagen, wir haben jetzt hier ein krankes Kind und jetzt müssen wir schauen, dass es möglichst schnell wieder in die Ordnung kommt.
Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, was deine Top 3 Möglichkeiten sind, unseren Kindern zu Hause zu helfen. Magst du uns noch ein paar Produkte empfehlen, die man auf jeden Fall zu Hause haben sollte?
Also ich arbeite ja, bis, jetzt 95% von sämtlichen Produkten, die ich empfehle und auch anwende, sind wirklich frei verkäuflich in der Drogerie. Das ist mir sehr wichtig, weil man wirklich einen kurzen Weg manchmal braucht. Und das, ist das eine ist Heteracomp von der Ceres. Also Ceres ist eine Ostschweizer Firma, die wunderbare Produkte herstellt. Und Heteracomp ist für mich wirklich das Highlight in Bezug auf Husten. Und zwar Reizhusten, bauende Husten, trockene Husten, produktive Husten, Husten am Anfang, Husten gegen Schluss, Husten bei einem 2-Jährigen bis zu einem 80-jährigen Mensch. Also, ich finde, Heteracomp muss man wirklich daheim haben, unbedingt. Jede Haushaltung braucht Heteracomp. Und das andere ist Ribes Nigrum von der Chemotherapie. Das ist halt dann bei den allerersten Erkältungszeichen. Also, erniesen, triefende Nase, so das, dann braucht es vielleicht nachher Heteracomp nicht, wenn man es so auffangen kann. Aber Ribesnigrum finde ich wirklich ein Hammer, erst Einsatzmittel bei Erkältungsgeschichten. Und dann Arnica Plus von der Similasan, das ist so ein homöopathischer Mittelkomplex. Da drin ist Arnica, Ringelblume, Wallwurz und Johanniskraut. Und das deckt wirklich ab von sämtlichen Verletzungen, die wir haben. Also ob jetzt das stumpfe oder Schnittverletzungen sind, ich will nicht unbedingt auftragen, aber es deckt wirklich alles ab, von muskulären Verletzungen zu Schnittverletzungen bei den Nerven, also auch bei Schnittwunden oder sogar Wallwurz ist ein sehr gutes Mittel bei Knochenbrüchen. Ringelblume ist natürlich bekannt für die Wundheilung in der äußersten Hautschicht. Also es ist so ein wunderbar breites Mittel, das ist auch eins, das ich immer mitnehme, wenn wir irgendwie wandern oder in die Ferien gehen. Also es sind so die drei, die ich sicher dabei habe.
Ich möchte noch ein bisschen auf deine Kinderheilkundkurs eingehen. Wie läuft so ein Kurs ab und wie können die Eltern von deinen Kurs profitieren?
Also bis vor 3 Jahren habe ich ja die noch live gemacht, mhm, unter anderem auch hier bei Herz an Herz. Und dann war es halt so, dass ich wirklich jeden zweiten Samstag zwischen Zürich, Basel, Freiburg, Bern umgereist bin und unsere Kinder waren dann halt in der Schule gewesen. Und dann bin ich am Samstag noch fort gewesen. Und dann war es so, jetzt müssen wir irgendetwas ändern. Aber trotzdem war mir das Thema sehr wichtig gewesen, dass man das beibehält. Mir ist es sehr wichtig, dass die Leute das wirklich anwenden können. Auch daheim selber ganz viel. Und dann ist, ja, 2019 habe ich dann das erste Mal den Kinderheilkundenkurs in online geschaltet. Ja, das war sogar noch vor dem Lockdown, genau. Das ist schon vorher gemacht.
Mega praktisch, also ja, mega gutes Timing.
Es war ein super Timing. Also, ja, genau. Das ist schon ein halbes Jahr, bevor das war. Habe ich das gemacht. Einerseits, dass man die Videos schauen kann, wenn man Zeit hat. Weil ich weiss, mit kleinen Kindern ist es so schwierig zum timen. Man kann zwar schon ein Zoom-Meeting abmachen, oben um 8 oder um 9. Und dann funktioniert das ja häufig nicht. Mhm. Und das ist halt dann auch zeitverschiebend mit dem Rhythmus, den unsere Kinder haben. Also unsere Kinder sind den ganzen Tag fort und dann ist es aber komisch, wenn die Mutter noch die ganze Zeit oben auch noch die Meetings würde machen. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich die Videos als Konserve mache. Und ich kann die wirklich schauen, wenn man Zeit hat. Man kann die auch in Stückchen schauen, wenn man möchte. Ich habe immer sehr ein sehr umfangreiches Skript dabei. Und der Online-Kurs, so wie er jetzt aufgestellt ist, mache ich einmal im Januar und einmal im September pro Jahr, also zweimal pro Jahr, geht 4 Wochen. In diesen 4 Wochen bin ich wirklich, es ist mir sehr ein Anliegen, dass es begleitet wird, weil es kommen immer so viele Fragen. Und Fragen, wo ich zwar immer das Gefühl habe, das habe ich schon mal abgedeckt, aber okay, das hat eine Nuance drin, die ich noch nicht bedenkt habe. Also es gibt immer, man kann sich in einer Slack-Gruppe austauschen, wenn man möchte. Und ich finde sowieso, Fragen stellen im Plenum finde ich immer super. Man kann so viel lernen von anderen Fragen. Und darum ist mir das so wichtig, dass ich es wirklich auch gut begleite. Darum mache ich nicht 2-mal im Jahr, tun wir das einzeichnen in der Agenda. Ich habe jetzt auch noch eine Freundin beizogen, die selber Mutter ist von 3 Kindern, Heilpraktikerin ist, Drogistin HF ist, also wirklich auch fundiertes Wissen da ist, all die Fragen können abzufedern. In diesen 4 Wochen sind es etwa 5 Stunden Video zum Schauen. Und es ist mir wirklich ein Anliegen, dass es ein Satz, Grundsatzwissen da ist. Und in den vielen verschiedenen Varianten, die wir brauchen können. Also jemandem sagen Schüsslersalz zu, jemandem sagen Wickeln zu, jemandem sagen wir Chemotherapie zu, jemand hat schon Erfahrungen gemacht mit den CRS-Produkten. Ich behaupte immer noch, es hat für jede Familie etwas drin. Und der Kinderheilkundekurs ist so ab Schwangerschaft bis etwa 10-jährig kann man den machen. Also die allermeisten Sachen brauche ich selber auch aus dem Kurs für mich. Es ist natürlich Zahn und so, ist natürlich nicht mehr dabei, aber alles, was Halsweh angeht, Husten angeht, Verletzungen angeht, alles das ist Wissen, das die ganze Familie davon profitieren
kann. Also eben kann man deinen Kurs auch schon in der Schwangerschaft gut mitmachen?
Es wäre so schön, ja. Mhm.
Ja, ich kenne die Thematik, meistens fängt man sich erst nachher
ja, ich weiß es
mit
schon
dem auch richtig auseinanderzusetzen. Ja. Aber es wäre natürlich wertvoll, wenn es schon von Anfang an, also eben vor das Kind auf die Welt kommt, so wäre. Oder?
Also klar, das stellt man sich dann so. Eben als Doula stellt man sich das so vor. Und als Heilpraktikerin stellt man sich das auch so vor. Es ist halt mehr so wie, oh, hätte ich das vorher gewusst. Es ist mehr so das. Oh, das hat mir niemand gesagt. Und es ist manchmal schade. Weil das Wissen wäre grundsätzlich da, das Wissen ist bei Hebammen da. Ich weiss auch nicht, warum das viele Sachen nicht gesagt werden, das weiss ich wirklich nicht. Und es ist mehr so, wie, oh, das hätte ich gerne vorher gewusst.
Und ab wann läuft Kinderheilkunde ins Erwachsenenalter über?
Ja, ich habe jetzt einen Kurs ausgeschrieben, so bis etwa 10-jährig. Und wenn jetzt dein jüngste Kind 9-jährig ist, dann würde ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht mehr buchen. Ich habe unterschiedliche andere Online-Produkte, die ich auf meiner Webseite habe. Das wäre eher so nur die Ruhe bei Erkältungen. Es ist halt so, dass im Erwachsenenalter haben wir halt dann in der Regel schon chronische Erkrankungen. Also eine Migräne ist chronisch, und Verdauungsbeschwerden sind chronisch. Und das kann man schlecht in einem Kurs abbilden. Dann muss man halt wirklich tiefer in die Geschichte von diesen Leuten gehen. Darum ist es eigentlich so, wie probieren wir es so sorgsam wie möglich zu sein mit dem Immunsystem in den jungen Jahren, dass wir nicht frühzeitig chronische Erkrankungen provozieren. Also das stimmt jetzt natürlich nicht in Absolutismus, so wie ich das sage, aber je sorgsamer dass wir sind, desto weniger schnell muss ein Kind dann chronische Erkrankungen machen, wie Neurodermitis oder Asthma oder all solche Sachen. Also natürlich stimmt das bei den Einzelfällen nicht, aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn man säuferlich mit dem Immunsystem in den ersten Jahren umgeht, desto länger meistens darf man gesund sein.
Ich finde es mega spannend, weil ich habe mir so gedacht, du hast dich sicher so auf die Kinder-Naturheilkunde so ein bisschen spezialisiert, weil du dann selber Mami geworden bist und so. Aber es macht jetzt irgendwie gerade so mega Sinn, dass es einfach eben so wichtig ist am Anfang. Und darum, also es hat sicher deine Kinder wahrscheinlich auch noch, ich weiss nicht, irgendeine Rolle gespielt, aber ich finde es gerade mega spannend, dass das ja eigentlich auch mega innerhalb von der Naturheilpraktiker-Szene oder so. Es ist eigentlich mega ein wichtiger, fundierter Ding, dass eben Kind, dass es dort einfach auch noch viel wichtiger ist als bei uns Erwachsenen.
Ja, also ich habe Kinderheilkunde hatte ich in der Ausbildung und dann hatte ich immer unseren Sohn und er war wirklich lange nicht krank, muss ich wirklich sagen. Und er ist so mit 15, 16 Monate war er wirklich mal krank gewesen, wo ich wirklich denke, oh Mann, jetzt muss ich alle meine Bücher und alle meine Ordner und alle meine Notizen, die ich auch noch nicht in den Ordner hatte, durchlesen. Und ich weiss, ich bin wirklich in der Stube gehockt mit so viel Papier am Boden. Und ich habe mir gesagt, warum kann nicht einfach jemand etwas Knackiges machen? Warum muss es immer so Grundsatz und kompliziert sein? Also es gibt gute Bücher auf dem Markt, es gibt's, aber ich habe so gedacht, Mann, es muss doch irgendwie einfacher gehen. Und dann bin ich mehr so, wenn mich etwas nervt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es selber besser oder ich lasse es sein. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich selber so einen Kurs. Und der erste Kurs, ja, das war unsere Kinder vielleicht 5 und 2 gewesen, als ich den ersten Kurs gemacht habe. Da ist irgendwie 2 Stunden gegangen und ich hatte 4 Leute in meiner Praxis. Und dann ist halt wirklich auch mit der Zeit grösser geworden, weil ich mehr Wissen habe erarbeitet. Einerseits von unseren eigenen Kindern, wobei aber eigentlich mehr aus der Praxis selber. Und ich habe das Gefühl hatte, es ist so schade, dass die Leute nicht wissen. Also ich hatte mal eine Kundin, die ist an Kinderheilkundenkurs gekommen. Die habe ich 4 oder 5 Jahre später wieder irgendwo getroffen. Ich weiss doch nicht. Ich sage jetzt an einem Merit oder so, an einem Anlass. Und dann ist sie gekommen und gesagt, weisst, ich habe mich niemand bei dir gemeldet, nicht weil ich irgendwie die doof fing oder so, sondern ich habe einfach nie mehr etwas gehabt. Ich habe alles selber hergebracht bei unserer Tochter. Und das finde ich, yes, yeah, ich habe eine Patientin insofern verloren, aber es ist doch so ein Gewinn für die ganze Familie. Und für das ganze Umfeld. Und man sieht dann, aha, die hat das so gemacht und das funktioniert. Also ich finde es schade, wenn wir das wissen, wo viele Heilpraktiker haben. Ich bin einfach der Meinung, wir sollten viel mehr Wissen unter die Leute bringen.
Auch Ernährung ist ja einer der essentiellen Faktoren für unsere Gesundheit. Auf deiner Homepage redest du von Ernährung nach den 4 Elementen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen genauer darauf eingehen.
Also die 4 Elemente in der europäischen Heilkunde sind ja Feuer, Luft, Wasser und Erde. Und vielleicht kennen wir die 5 Elemente leer aus der chinesischen Medizin. Und die europäischen arbeiten halt mit den 4 Elementen. Und so kann man auch sämtliche Nahrungsmittel, alles kann man einteilen in die 4 Elemente. Und da spielt es eben eine Rolle, tue ich im Sommer, wo es heiss und trocken ist, tue ich mir was für Nahrungsmittel gönnen. Und dann bietet sich von Natur halt an, dass es Kriese sind, also Kirschen oder Tomaten oder Gurken, weil die sind erfrischend und haben viel Wasser. Also kühlend und feucht. So, wir teilen immer alles einteilen, was es hat für eine Qualität. Ist es entweder trocken oder nass oder ist es kalt oder warm? Und insofern macht es halt keinen Sinn, wenn man im Winter, wenn es bereits trocken und kalt ist oder feucht und kalt ist, dann noch sehr viel feuchte und kalte Nahrungsmittel zu uns zu nehmen. Und darum schaue ich mehr so auf die Elemente. Also natürlich überlege ich mir auch, wo hat es was für Nährstoff drin. Aber wir kennen alle die Pyramiden, die wir in der Schule haben gelernt, was man viel essen, was man wenig essen. Aber es gibt so viel unterschiedliche Ansichten, wie man sich ernähren könnte. Und das muss nicht zwingend schlechter sein. Also man könnte sich auch nach den Farben ernähren. Dass man sagt, in einer Woche habe ich jede Farbe einmal gegessen. Von weiss zu violett zu rot, gelb. Alle Farben. Und das würde wahrscheinlich genau auch stimmen mit den Nährstoffen. Also vielleicht mindestens so genau wie jetzt die klassische Pyramide. Und ich mache es jetzt halt mit den 4 Elemente. Ich bin jetzt nicht sehr dogmatisch, aber für mich ist wirklich, in einem kleinen Kinderkörper braucht es immer Wärme. Die Primärnahrung von einem kleinen Mensch ist Muttermilch und Muttermilch ist feucht und warm. Und dann sind so trockene und kalte Sachen nicht sehr förderlich für die ganze Verdauung. Aber halt eigentlich grundsätzlich, was hat welche Nahrungsmittel bieten uns welche Qualität? Ich schaue es mir so an.
Hast du gerade noch ein Beispiel zu irgendetwas, wo als trocken und kalt, irgendein Nahrungsmittel, wo als trocken
ja,
und kalt
ist? Ja, Kartoffel zum Beispiel. Kartoffel ist eher neutral in der Wärme, wenn es zum Boden rauskommt. Wird gekocht, wird durch das wärmer, aber es ist eigentlich so eine neutrale Feuchtigkeit. Brot ist trocken. Knäckebrot ist noch trockener. Je nachdem, es gibt Birnensorten, die sehr zusammenziehend sind im Mund. Das ist auch eher die Wirkung von Trockenheit. Und dann saftige Birnen haben eher die Wirkung von Feuchtigkeit bringend. Ja, also die Natur bringt uns eigentlich, wenn wir saisonal und regional essen, zu 80% das, was man eigentlich würde brauchen.
Ja, das ist wirklich mega spannend. Habe ich noch nie, also klar ist sich saisonal, aber so in dem Zusammenhang habe ich mir das eigentlich noch nie überlegt, dass das auch zu dem passt, was wir in dem Moment brauchen.
Ja, und darum sind eigentlich Mandarinen und Orangen in der Winterzeit, sie sind zwar einfach Saison im Verkauf, aber sie sind sicher nicht saisonal, weil dann ist es ja bereits kühl. Und die Zitrusfrüchte bringen viel Kühle in uns. Und dann sagen sie, ja, weisst du, wegen Vitamin C. Und dann sagen sie, ja, weisst du, Sauerkabis hat auch sehr viel Vitamin C, Sauerkraut. Also, wir hätten ganz viel Gemüse, vor allem Gemüseformen, die uns sehr viel würden bringen an Sachen, Nährstoffe. Wir haben es einfach verlernt. Oder, ja, es hat natürlich schon seinen Charme, wenn man gewisse Sachen kann aus Übersee essen kann. Aber sie halt häufig wirklich bedenken, dass eben Kiwi und Orangen und alle Bananen und alle die wachsen an Orten, wo es sehr heiß ist und zum Teil tropisch feucht heiß ist, entspricht nicht unserem Klima.
Und dementsprechend auch nicht dem, was unser Körper in dem Moment braucht.
Genau, also eben punktuell, wenn macht was Sinn, ja, kann man sicher schon mal überlegen, aber das ganze Jahr die gleichen Sachen essen, machen keinen Sinn.
Ja, auf jeden Fall.
In Form der Früchte. Und dann Gemüse bietet sich natürlich schon auch saisonales Gemüse auch an. Ja.
Ja, wir sind schon gleich wieder am Ende von dieser Folge. Gibt es noch irgendetwas, wo du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
Ja, mein Grundsatz ist immer, also wir haben immer so vielleicht grosse Hemmschwellen an Naturheilkunde, aber das hat eigentlich, also das ist so mein Ziel, was vielleicht mal auf meinem Grabstein stehen sollte, dass Heilkunde wirklich in die Familie gebracht werden kann, dass es nicht so eine grosse Hürde ist, dass es eigentlich etwas sehr Natürliches ist. Und wir haben ein riesen Angebot. Also einerseits ein riesen Angebot an Therapieformen in der Schweiz, aber auch grundsätzlich, was die Heilkunde alles machen kann. Also es muss wirklich nicht so kompliziert sein, wie du sagst, von Teeformen kennen wir, Kneippsachen kennen wir auch, können wir ja selber auch viel machen. Also mir ist es wirklich ein Anliegen und so arbeite ich, also einerseits in der Praxis oder auch in Kursen, die ich vermittle, dass man so viel selber anwenden kann und umsetzen, dass es eigentlich wie zu einem natürlichen Leben darf wieder gehören. Wir haben es jetzt lang genug ausgeklammert und mir ist es ein Anliegen, dass das wirklich nicht nur das Wissen bei den Therapeuten bleibt, sondern tatsächlich auch in die Familie wiederkommt.
Mega schön, danke vielmals und danke, dass du bei uns gsi bist im Podcast.
Danke vielmals.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Hand aufs Herz Podcast zum Thema Kinderheilkunde. Diverse Produkte dazu gibt es auch im Herz-an-Herz-Laden an der Paulstrasse oder online auf www.herzanherz.ch. Der Nadia, ihr Kursangebot und diverse Informationen zum Thema findest du unter nadiaroetlisberger.ch. Die Seite ist wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen in die Welt heraustragen willst, dann kontaktiere uns gerne unter podcast@herzanherz.ch.